Unser heutiges Thema, Urzeit-Enigma, das heißt so viel wie Urzeit-Rätsel. Und mein erster Arbeitstitel für diesen Vortrag, der war eigentlich Genesis-Enigma, aber wir haben ihn nochmal redigiert, aber umschrieben heißt das Schöpfungsrätsel. Und mein Wunsch war es schon immer mal gewesen, den Genesis-Bericht, also den Bericht aus dem ersten Kapitel der Bibel, mit dem heutigen naturwissenschaftlichen Verständnis von der Entstehung des Universums zu vergleichen. Und ich habe mich wirklich jetzt lange damit beschäftigt und ich war im Nachhinein wirklich erstaunt, wie ausgezeichnet dieser Bericht aus der Bibel zur heutigen wissenschaftlichen Weltsicht passt. Der britische Evolutionsbiologe Andrew Parker, der sich selber auch als Atheist bezeichnet, schrieb vor ein paar Jahren ein Buch genau mit diesem Titel, Genesis Enigma, das gibt es nur auf Englisch. Und Parker kam dort zu folgendem Schluss, und ich zitiere jetzt was von dem, das hat mich auch sehr bewegt. Das ist also ein Originalzitat von diesem Mann. Der biblische Genesis-Bericht ist wissenschaftlich korrekt. Er wurde aber zu einem Zeitpunkt verfasst, als man wissenschaftliches Forschen noch gar nicht kannte. Wie kam es dazu, dass der Verfasser diesen Bericht genau so schrieb? Ich muss zugeben, und als Evolutionsbiologe macht mich das wirklich nervös, dass die Belege dafür, dass der Verfasser göttlich inspiriert war, sehr gut sind. Ich habe noch niemals zuvor ein dermaßen deutliches und objektives Indiz dafür gesehen, dass die Bibel das Produkt göttlicher Inspiration ist. Das hat mich wirklich auch sehr bewegt. Ich persönlich verstehe den Schöpfungsbericht als eine Beschreibung der Entstehung der Welt aus der Perspektive, ja, eines sogenannten fiktiven Beobachters. Ich habe da so ein schönes Foto dazu gefunden. Die Bibel soll von möglichst vielen Menschen und das auch zeitlos verstanden werden und ist auch nicht so sehr im Wissenschaftsjargon geschrieben. Trotzdem enthält die Bibel Wahrheiten über dieselbe objektive Realität, die auch die Wissenschaft untersucht. Ich sage es gleich von vornherein, ich werde nicht von einer Schöpfung innerhalb von 6 mal 24 Stunden ausgehen. Das sage ich jetzt einfach mal so, weil da gibt es auch immer noch so hin und her, aber ich gehe von einem Universumsalter von 13,8 Milliarden Jahren aus, sondern ich betrachte die 6 Tage als 6 Zeiträume und ich sage auch gleich, über den siebten Tag werde ich heute nicht reden. So, den ersten Satz der Bibel nenne ich Prolog. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also diesen Satz liebe ich sehr und einige von euch haben ja meinen letzten Vortrag, das war also letztes Jahr, zum Thema Anfang/Urknall gehört. An diesen Vortrag will und muss ich jetzt auch anknüpfen, weil der gesamte Genesis-Bericht geht eben damit los. Und für die, die nicht dabei waren, will ich die wesentlichen Punkte nochmal kurz wiederholen, was ich da zusammengefasst habe. Und zwar, das Wort Anfang ist für mich unmittelbar mit dem Wort Zeit verbunden. Gott macht als erstes die Zeit. Ohne Zeit ist dieses Wort Anfang ja auch irgendwo sinnlos, ne? Meine ich, klar. Ne? Der Himmel ist der Raum, ja, das Universum. Die Erde ist Materie und laut Einstein ist es auch äquivalent mit Energie. Und damit haben wir schon mal im Prolog den Grundbaukasten für alles Folgende. Nun nochmal zu diesem Wort Anfang, das ist mir besonders wichtig. Hier hat sich das naturwissenschaftliche Weltbild, und jetzt gehe ich wieder auf die Naturwissenschaft, nachdem es Jahrtausende dem biblischen Bericht widersprochen hat, in den letzten Jahrzehnten um 180 Grad gewandelt, darüber habe ich das letzte Mal ein bisschen ausführlicher erzählt. Es hat sich gewandelt und zwar genau in die Richtung, wie es die Bibel beschreibt. Da war es so, bis 1930 war die naturwissenschaftliche, und das ist jetzt noch nicht so lange her, noch keine 100 Jahre her, bis 1930 war die naturwissenschaftliche Lehrmeinung, das Universum existiert ewig. Die Bibel hatte immer eine andere Perspektive, da steht im Anfang. Ja? Wie das naturwissenschaftliche Paradigma von ewig zu Anfang wechselte, jetzt nochmal kurz geschildert an Albert Einstein, der bringt das so toll auf den Punkt, oder dessen Lebensgeschichte bringt das so toll auf den Punkt. Macht das relativ schnell, Einstein und das Universum. 1915, dafür ist er ja bekannt, hat er seine Relativitätstheorie veröffentlicht. Und das Ergebnis seiner Theorie war ein ewiges, ein statisches Universum ist eigentlich nicht möglich. Das war das Ergebnis. So. Nach seiner eigenen Theorie müsste das Universum expandieren. Nach dem damaligen Weltbild unmöglich. Deswegen führt Einstein selber eine kosmologische Konstante in seine eigene Theorie ein und sie sorgt dafür, dass das Universum statisch bleibt. Wie geht's weiter? 1927 passierte Folgendes. Unter Verwendung von Einsteins Gleichungen berechnet der belgische Mathematiker Lemaître folgendes Ergebnis. Das Universum expandiert und deswegen muss es einen Anfang haben. Die beiden treffen sich in Brüssel kurz danach und Einstein sagt zu Lemaître, das ist ein Originalzitat, Ihre Berechnungen sind korrekt, aber Ihr Verständnis von Physik ist entsetzlich. Also Einstein wird hier richtig emotional. Und irgendwie bedeutet das so viel wie, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Man muss nämlich dazu wissen, der Paradigmenwechsel von einem ewigen Universum hin zu einem Universum mit einem Anfang war auch deswegen so massiv umstritten, weil jeder die jahrtausendelange Diskussion zwischen den Philosophen der Welt genau kannte und wusste, wenn es einen Anfang gibt, dann muss es auch einen geben, der alles angefangen hat. 1929 kam dann der Knaller. Edwin Hubble misst die Rotverschiebung. Ich erkläre die jetzt nicht, sonst dauert es zu lang. Wichtig ist, weil hier zum ersten Mal etwas experimentell gemessen wurde, was für einen Anfang spricht und eben nicht nur theoretisch gerechnet wurde, war das wie ein Donnerschlag in der Physikergemeinde. Ja? Das Paradigma des ewigen Universums begann wirklich einzustürzen. 1931 akzeptiert auch Einstein das expandierende Universum und damit das neue Weltbild mit einem Anfang und sagt dann, er nennt seine eigene kosmologische Konstante, die er selber eingeführt hat, die größte Eselei seines Lebens. Also das fand ich schon auch beeindruckend. Und hier sieht man die beiden, Lemaître und Einstein, zusammen 1933 bei einem Vortrag von Lemaître zum Thema Anfang. Und Einstein steht dann während des Vortrages spontan auf und sagt, dies ist die schönste und befriedigendste Erklärung der Schöpfung, die ich je gehört habe. Also was ich an Einstein sehr schätze, und ich werde ihn öfter nochmal zitieren jetzt an diesem Abend, obwohl er so berühmt war, war er bereit, sich in Frage zu stellen und seine Perspektive zu wechseln. So, heutzutage verfügt die Naturwissenschaft mittlerweile über mehrere, sogar voneinander völlig unabhängige Messdaten, die einen Anfang zeigen. Also es ist eben, deswegen ist es das Standardmodell. Es ist eben nicht nur die Rotverschiebung, also eine von einem Anfang ausgehende Expansion, sondern wir messen auch, das hatte ich letztes Mal gesagt, diese kosmische Hintergrundstrahlung, also mit einem perfekten Schwarzkörperspektrum. Das ist auch ein erwartetes Überbleibsel des heißen Anfangs und das war 1964 und auch 1992 eine Sensation, weil es unabhängig von der Rotverschiebung den heißen Anfang bestätigte. Und dann kam noch was dazu, das ist auch relativ aktuell. Die 25% Helium im Universum, das wurde auch erst vor, das sind jetzt gut 10 Jahre her, da wurde das gemessen mit einem Satelliten und das hat so super dazu gepasst. Ja? Und das lässt auch nur auf einen, ist nur mit dem heißen Anfang zu erklären. Das heißt, diese Perspektive von einem heißen Anfang basiert auf vielen voneinander unabhängigen Messwerten und das ist schon beeindruckend. Zurück zum Bibeltext. Hier nun ein Video darüber, ein kurzes Video, wie der Anfang oder der Urknall heutzutage von einem ganz normalen, säkularen Fernsehsender beschrieben wird. Oh, super, die Technik, Lichttechnik, sehr gut. Die Parallelen zum Bibeltext sind offensichtlich.
Der Urknall, der mit seiner Initialphase von ca. 10 hoch minus 43 Sekunden unbeschreiblich kurz war, entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Denn die Naturgesetze, mit denen wir vertraut sind, wurden in diesen ersten Momenten extremer Energie und extremer Hitze erst geboren. In den ersten 10 hoch minus 35 Sekunden nach dem Urknall expandierte das Universum mit mehr als Lichtgeschwindigkeit in der sogenannten Inflation. Es wurde in extrem kurzer Zeit extrem viel größer. Sekundenbruchteile später bildete sich erstmals Materie, als sich Teilchen und Antiteilchen nicht mehr vollständig gegenseitig aufhoben. Innerhalb etwa einer Mikrosekunde formierten sich Quarks zu Wasserstoffatomkernen. In den nächsten 100 Sekunden entstanden auch die komplexeren Heliumatomkerne.
So. Also, der Prolog. Im Anfang schuf Gott die Himmel und das Video. Und im Video heißt es, das Universum wurde in extrem kurzer Zeit extrem viel größer. Ja. Das passt zu Gott schuf die Himmel. Ja. Also der Raum, wie er da entsteht, das finde ich eigentlich eine geniale Beschreibung. Dann kommt die Materie, so wie es hier beschrieben wird, das passt zu die Erde. Und schließlich ist in dem Video auch der folgende Satz zu hören. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Denn die Naturgesetze wurden in diesen ersten Momenten erst geboren. In der Bibel steht nämlich dann, und die Erde war wüst und leer, oder besser das Wort Irrsal und Wirrsal. Also so verdeutscht nämlich Martin Buber diesen hebräischen Originalbegriff Tohu Wabohu, den wir ja auch kennen. Also Irrsal und Wirrsal ist doch eine klasse Umschreibung für, denn die Naturgesetze wurden in diesen ersten Momenten erst geboren. Also ich finde das genial. Ja. Im Bibeltext geht es dann weiter mit Finsternis war über der Tiefe. So, mal sehen, genau hier. Und dann kommt der erste Tag und von der Finsternis zum Licht. Genauso wird es heutzutage in der Kosmologie beschrieben. Und dazu habe ich auch nochmal ein Video. Und wie gesagt, Finsternis war aber der Tiefe und dann kommt und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und jetzt noch das Video dazu.
Es gab noch kein Licht und keinen Schall. Doch nach etwa 400.000 Jahren änderte sich das. Die Atomkerne hatten sich mit den Elektronen zu neutralen Atomen vereinigt. Licht konnte sich jetzt ausbreiten. Das Universum wurde durchsichtig. Doch bis es dazu kam, dass die ersten Sterne sich bilden konnten, musste sich das Universum noch 200 Millionen Jahre abkühlen.
Ja, Moment. In der Bibel wird das Licht zunächst nicht mit Himmelskörpern in Verbindung gebracht. Das ist auch nochmal wichtig. Ne? Also es steht da nur, es werde Licht und es wurde Licht. Genauso wie Astronomen das heute sehen. Nämlich die ersten Sterne, wie hier gesagt wurde, treten erst knapp 200 Millionen Jahre nach dem ersten Licht auf. Also ich finde das auch wieder eine klasse Beschreibung in diesem Bibeltext. Und dann geht der Text folgendermaßen weiter. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Wie lege ich das jetzt aus oder wie beschreibe ich das? Also wenn der Autor hier von Tag und von Nacht spricht, so ist das eine für damalige Zeiten verständliche Beschreibung des Phänomens, dass die Erde sich um ihre eigene Achse dreht und dabei von einer Lichtquelle, nämlich der Sonne, angestrahlt wird. Ich denke deswegen, dass unser Sonnensystem mit Sonne, Erde, Mond auch schon an diesem Tag 1 entstand. Wieso dann jetzt, das ist so für die, die den Schöpfungsbericht schon ein paar Mal gelesen haben, wieso dann die Himmelskörper im Bibeltext erst am Tag 4 thematisiert werden, dazu sage ich später noch mehr. Ja? Also, nun zu unserem heutigen wissenschaftlichen Verständnis von der Entstehung unseres Sonnensystems. Woher weiß man nun, wie unser Sonnensystem entstanden ist? Wie so oft schließt man von der Gegenwart auf die Vergangenheit. Denn solche Planetenentstehungsgebiete können auch heute noch beobachtet werden. Zum Beispiel im Sternbild Stier, ich habe es heute hier mal so mitgebracht, an einem klaren Winterabend, ja, wunderschön zu sehen, also hier ist das Sternbild Stier, ja, also da, und hier ist der Orion, den kennt jeder im Winter, es ist sehr markant und rechts oberhalb davon ist der Stier. Guckt doch mal jetzt auch mal, wenn er rauskommt und es ist klar, naja, heute nicht, guckt euch das mal an. So, aber was ich euch jetzt zeige, kann man natürlich nicht mit bloßen Augen sehen, das schon. Richtet man eine der größten Teleskopanlagen der Welt, nämlich dieses ALMA-Teleskopanlage in Chile, auf das Sternbild Stier, kann man auch heute noch ein solches Planetenentstehungsgebiet beobachten. Faszinierend. Und zwar ist das hier eine Originalaufnahme von solch einem Planetenentstehungsgebiet. Man nennt sie protoplanetare Scheiben. Und die im Umkreis einer Sonne verbliebene Gas- und Staubteilchen bilden eine solche Scheibe. Durch Adhäsionskräfte und chemische Bindungskräfte entstanden anfangs Trümmer oder was auch immer, entstehen Kondensationskerne. Und diese saugen auf ihrer Umlaufbahn aufgrund ihrer immer größer werdenden Gravitation jegliche Masse auf. So entstehen noch größere Materieverdichtungen, und nämlich die ersten Protoplaneten. Ich habe hier mal eine künstlerische Darstellung mitgebracht einer protoplanetaren Scheibe. Also hier, wo das schwarz ist, da haben die schon die ganze Materie, die schwarzen Ringe, da haben die das alles schon aufgesaugt, und das sind die Planeten, die hier entstehen. Ne? Also so stellt man sich das heute vor. Und dadurch, dass sie immer mehr Materie aufsaugen, werden sie immer größer. Die Entstehung unseres Mondes stellt man sich dann folgendermaßen vor. Eine Protoerde und ein Protoplanet, genannt Thea, den hat man jetzt fiktiv so genannt, kollidieren, weil sie auf derselben Bahn sind. Erde und Mond entstehen. Gut, vom Anfang, also Schrägstrich Urknall, ein anderes Wort finde ich, bis hierhin habe ich das Ganze auf einem Zeitstrahl nochmal zusammengefasst. Jetzt muss ich gucken, welche, ich mache jetzt mehr hier, aber naja, ist jetzt egal. Also ganz links sieht man den Anfang, den Urknall, die Zeit. Das war vor 13,8 Milliarden Jahren. Und dann sieht man schön diese sogenannte Inflation, von der vorher auch im Film die Rede war, so stellt man sich das vor. Das ist also dann ja, rasend schnell größer geworden ist. Gleichzeitig entsteht auch kurz danach die Materie. Nicht lang danach das erste Licht, und dann ist hier so ein Gap, so ein Schlucht quasi, und die ersten Sterne entstehen erst nach etwa 180 Millionen Jahren. Und da unser Sonnensystem, unsere Sonne eine Sonne zweiten, also eine zweite, der zweiten Generation ist, entsteht unser Sonnensystem ungefähr vor 4,6 Milliarden Jahren. Und kurz danach auch Erde und Mond, das war letztendlich dann alles. Um das nochmal abzugleichen mit dem biblischen Bericht, das sieht man jetzt leider nicht, macht aber nichts, da sieht man es besser, haha. Also hier ist der Prolog, ja. Dann der Tag 1, einschließlich der Entstehung unseres Sonnensystems, und dann kommen die Tage 2 bis 6. Ne? Hier also Tage 2 bis 6, Tag 1, seht ihr glaube ich, ja. So. Ja, und über die Tage 2 bis 6 reden wir jetzt. Jetzt haben wir den Tag 1, ja. Jetzt kommt der Tag 2, und da verhält es sich im biblischen Bericht wieder so, wie die Wissenschaft es heute beschreibt. Das ist wirklich auch wieder erstaunlich. Und zwar, direkt nach der Entstehung des Mondes wird die erste Erduratmosphäre nach Wikipedia folgendermaßen beschrieben. Das will ich euch einfach mal vorlesen. Da ist also 80% Wasser, 10% Kohlendioxid und 1% Stickstoff. Das wusste ich alles, also ich habe, bevor ich mich an das Thema rangemacht habe, da wusste ich das alles gar nicht so, also ich habe einfach mal gedacht, du guckst jetzt einfach mal, was rauskommt, ja. Und ich war wirklich erstaunt, ja. Also man kann sich das vorstellen, so wie das jetzt aussieht, wie ich schon hier beschrieben habe, als ein kilometer dickes, gasförmiges Wasserdampfkontinuum, wie eine Art Plasma, eben noch keine richtige Atmosphäre, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Und auf der Erdoberfläche gab es aber kein flüssiges Wasser, dafür war es zu heiß. Vielleicht kann euch das nächste Video ein Gefühl dafür geben, das ist allerdings ohne Ton, macht aber nichts, ich fand das so ganz nett. Habe ich einfach mal so mitgebracht. Das ist so eine nette Aufnahme, mal sehen, ob es kommt. Ja, naja. Was? Also, so mag das ausgesehen haben, und jetzt, das ist diese erste Uratmosphäre, dieses Plasma, was auch immer, und jetzt kommen wir dann zum Tag 2. Da steht, ich lese einfach mal vor, und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten in den Wassern, und es sei eine Scheidung zwischen den Wassern und den Wassern, und Gott schied die Wasser unterhalb der Wölbung von den Wassern oberhalb der Wölbung, und es geschah so, und Gott nannte die Wölbung Himmel. Das hebräische Wort Wölbung kann gut auch mit Atmosphäre, also dünn ausgebreitete Schicht, übersetzt werden. Das Ganze, wer es nochmal durchlesen will, mit Atmosphäre, klingt genauso gut, ja. Es werde eine Atmosphäre mitten in den Wassern und so weiter und so fort. Also Atmosphäre ist eine Schicht zwischen Ozeanen und dichter Wolkendecke. Wie entstand nun nach heutiger wissenschaftlicher Vorstellung unsere eigentliche Gasatmosphäre? Ich habe einfach mal bei Wikipedia nachgeguckt, ich wusste das jetzt auch nicht auswendig. Wikipedia redet hier von einer zweiten, einer richtigen Atmosphäre, die sich folgendermaßen gebildet hat. Abkühlung, Bildung einer festen Erdkruste und Kondensation des Wasserdampfs. Extrem langer Dauerregen, Das sind Zahlen von 40.000 Jahren bis 1 Million Jahre. Tja, keine Ahnung, aber es muss sehr lang gewesen sein. Das ist jetzt auch nicht die Sintflut, ja, das hat damit jetzt nichts zu tun. Bildung eines Urozeans. Und dann wichtig für die Entstehung der Atmosphäre, Auswaschen dieser großen Kohlendioxidmengen aus der Atmosphäre. Das tut sich alles in den riesigen Mengen in flüssigem Wasser lösen und kommt dadurch in den sogenannten Carbonat-Silikat-Zyklus. Ein interessantes Ding, ich will nicht zu sehr darauf eingehen, nur so ein bisschen. Der Carbonat-Silikat-Zyklus kann nur in flüssigem Wasser erfolgen. Ich werde euch mal die Formel vorlesen, das ist also Kohlendioxid. Daraus bestehen viele Gesteine, das sind also Calciumsilikate, und daraus entsteht dann in großen Mengen Kalk, Calciumcarbonat und das noch. Nicht so wichtig. Und es kommt dabei zu gigantischen, das können wir auch jetzt sehen, Kalkablagerungen am Meeresboden. Zusammengefasst kann man zur Entstehung unserer Atmosphäre also sagen, Wasserdampf verflüssigt sich, wäscht dabei CO2 aus, das durch den Carbonatzyklus gebunden wird, Stickstoff bleibt übrig und reichert sich an. Es entsteht also eine Atmosphäre mit viel Stickstoff und auch noch ordentlich Wasser drin gelöst und immer weniger Kohlendioxid. Ja? So, das bedeutet de facto eine Trennung, eine Scheidung, ich lese auch einfach vor, wie man sich das vorstellen kann, der eine Teil ist eine geschlossene Wasserfläche auf der Erde, der andere Teil ist die weiterhin sehr hohe Luftfeuchtigkeit in einer Stickstoffatmosphäre. Wie wird dieser Sachverhalt in der Bibel beschrieben? Wie? Ja. Gott schied die Wasser unterhalb der Stickstoffatmosphäre von den Wassern oberhalb der Stickstoffatmosphäre. Also ich finde das eine geniale Beschreibung von dem Sachverhalt. Ja. Dabei kann man sich vielleicht die immer noch sehr wasserreiche, neblige Stickstoffatmosphäre so wie im nächsten Bild vorstellen. So habe ich das mal auch mal gemacht. Ja. Also es ist immer noch eine sehr wasserreiche, neblige Atmosphäre, aber es ist jetzt eine Trennung. Du hast eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit oben und dann eine geschlossene Wasserfläche unten. Man beachte, das ist jetzt noch wichtig für später, der Unterschied zwischen hell und dunkel ist durchaus erkennbar hier, ja? Aber die lichtspendenden Himmelskörper selber sieht man immer noch nicht. Die Trennung der Wasser unterhalb und oberhalb der Atmosphäre ist also am Tag 2 erfolgt. Nun kommen wir zum ersten Teil von Tag 3. Das nenne ich den Tag 3a. Ja, muss man ein bisschen. Da steht, es sollen sich die Wasser unterhalb der Wölbung an einem Ort sammeln und es werde das Trockene sichtbar. Die Erdoberfläche ist an dieser Stelle der Erdgeschichte, das ist auch aus Wikipedia, quasi vollständig mit Wasser bedeckt. Ja. Also das ist ein Wasserplanet. Ja. Und dann beginnt die Plattentektonik. Und das sind zwei Faktoren dafür wichtig. Erstens Hitze im Erdinnern, Erdbeben, Vulkanismus und flüssiges Wasser. Denn sinkt eine ozeanische Platte auf der Erde unter eine andere, wirkt das dazwischen eingeschlossene Meerwasser wie eine Art Schmiermittel, das die Platten übereinander rutschen lässt. Dazu auch ein Video. Ja. Also das sind dann Erdbeben, die sind immer hier wieder, es ist jetzt nur so ein formales Video, nur mal so ein Schema. Erdbeben, verursacht durch die riesigen Kräfte der Plattentektonik und Vulkanismus, führen eben vor 3,3 Milliarden Jahren zum Auftauchen der ersten Landmassen. Und vor 2,5 Milliarden Jahren waren dann schon große Landmassen zu sehen. Das ist jetzt sozusagen der Anfang, ja, wie man sich das genau vorstellt, wie das da untereinander schiebt. Also so steil wird es nicht sein, das ist jetzt nur mal so ein schematisches Prinzip, ja. Also, die Kontinente sahen vor 2,5 Milliarden noch anders aus als heute, das wissen wir. Seit Alfred Wegeners Theorie der Kontinentaldrift von 1915 haben wir eine grobe Vorstellung, wie es zur heutigen Verteilung der Kontinente gab. Dazu habe ich auch noch mal ein kurzes Video. Ja, ist ganz kurz, ja. Wo kommt Schottland, haben wir uns immer gefragt, weil die immer behaupten, die kommen aus Südamerika oder sonst wo. Egal. Also, das sieht aus, da kommt jetzt Indien und knallt hier gleich, sodass der Himalaya entsteht. Das ist natürlich in Milliarden Jahren dann so passiert. Ne? Aber so stellt man sich das heute vor. Vor Wegener gab es viele andere Theorien. Zum Beispiel, das ist auch eine wichtige Theorie, die damals, also vor 1915, stark vertreten worden ist, dass die Ozeangebiete, so wie sie heute zu sehen sind, uralte Vertiefungen sind, Mittlerweile weiß man, dass das nicht so ist, aber damals dachte man, diese Vertiefungen haben sich zusammen mit den Kontinenten schon bei der Bildung der ersten festen Erdkruste gebildet. Dann hat es angeblich nur noch in diese Vertiefungen hereingeregnet. Schauen wir uns stattdessen an, wie es der uralte biblische Bericht beschreibt, und das finde ich schon interessant. Da steht nämlich, und es werde das Trockene sichtbar, Betonung auf sichtbar. Zu welchem Szenario passt der Bibeltext besser? Frage ich jetzt. Zu einer Erde, bei der nach dem großen Regen die Ozeanvertiefungen schon voller Wasser sind und die Kontinente direkt danach schon sichtbar sind? Oder zu einer Erde, die nach dem großen Regen vollständig geflutet war und danach mit der beginnenden Plattentektonik Stück für Stück immer mehr Land sichtbar wurde? Es werde das Trockene sichtbar. Also ich denke, der Bibeltext passt einfach besser zur heutigen Theorie der Kontinentaldrift. Also ich finde es klasse, bei der die Landmassen eben erst nach dem großen Regen auftauchen. So, jetzt kommt der Tag 3b. Also hier ist offensichtlich vom Erscheinen der Landpflanzen die Rede. Weit vorher werden aber, und das muss ich nochmal erwähnen, die ersten Lebewesen geschaffen, die aber in einer Welt ohne Mikroskop nicht wahrnehmbar sind und deswegen in der Bibel nicht ausdrücklich erwähnt werden, nämlich die Bakterien. Die will ich jetzt auch erwähnen, weil die schon auch wichtig sind. Um genauer zu sein, die sogenannten Cyanobakterien, also über die kann man viel forschen und lesen. Und man vermutet die ersten schon vor 3,7 bis 3,9 Milliarden Jahren, die ältesten Fossilien sind 2,5 Milliarden Jahre. Es sind bereits hochkomplexe Lebewesen mit der Fähigkeit zur oxygenen Photosynthese. Das ist jetzt das Stichwort für mich, habe ich mir vorgenommen, wenn wir vielleicht die Fenster ein bisschen aufmachen, damit wir, da könnte man ein bisschen lüften, weil jetzt wird es kompliziert und da brauchen wir ein bisschen Sauerstoff, ja. ja, genau. Nicht, dass der Sauerstoffgehalt da wieder absinkt. Also, Beginn der oxygenen Photosynthese, dann die Sauerstoffkonzentration in der Atmosphäre steigt auf 3% an, also so niedrig sind wir hier noch nicht jetzt gerade. Dann ist auch von dem großen Sauerstoffereignis die Rede. Ja, und dann vor einer Milliarde Jahren Bildung der Ozonschicht, auch wichtige Sache in der Stratosphäre, die ein guter Schutzschirm des Landlebens vor zerstörerischer UV-Strahlung ist. Ja. Und dann vor 700 Millionen Jahren, genau, also hier, das war noch eine Milliarde, also 1000 Millionen und das sind jetzt 700 Millionen, kann man die ersten Landpflanzen, habe ich lange gesucht, in Nature habe ich da eine Publikation gefunden, das sind Flechten gewesen und dadurch nimmt natürlich der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre immer mehr zu und wird jetzt auch wieder besser, also hier nimmt er auch wieder mehr zu, ja. Also da hat man, also am Anfang ging das los mit 3%, bedingt durch die Cyanobakterien, da könnte man auch noch viel dazu erzählen. Und dann so ab 700 Millionen Jahre vor heute ging es mit den Landpflanzen los und dann zieht das hier an. Wieso das hier so zackelt, ist jetzt nicht so wichtig. Bei uns ist es jetzt in der heutigen Zeit bei 21% Sauerstoff. Ja, die Flechten, erstes Auftreten, sagte ich schon vor 700 Millionen Jahren, Moose vor 500 Millionen Jahren, erste Bäume, also das war jetzt kein Originalbaum. Aber immerhin, ich wollte einen Fruchtbaum. So, ja. Auch hier wieder ein schönes Detail des biblischen Berichts. Das Gras wird vor den Fruchtbäumen erwähnt. So, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt und Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Das ist also das, so wie es in der Bibel steht. Also ihr könnt euch vorstellen, diesen Abschnitt liebe ich besonders, weil ich Pflanzen mit dem Thema Photosynthese verbinde. Naja, und Photosynthese verbinde ich mit Leben. Und Photosynthese ist enorm komplex und deswegen wird es für den Biochemiker jetzt so richtig interessant, wenn der eine oder andere hier am Tag 3b gedanklich kurz aussteigt, ist das voll in Ordnung. Ja? Ich wecke euch dann am Tag 4 wieder auf. Das muss schon sein. Ja? Damit, das, also insofern, ja, okay. Also Photosynthese ist für mich, es ist so mit Leben verbunden, ja, weil ohne Photosynthese geht nichts. Ja, da läuft hier nichts ab ohne Photosynthese. Seid euch dessen bewusst. Ja, also es ist ein geniales Wunder des Lebens und von deren Komplexität etwas zu erahnen, die auch in den ersten sogenannten primitiven Einzellern, also auch schon in den Cyanobakterien vorhanden war, müssen wir jetzt ein wenig in die Biochemie einsteigen. Das ist hier die Grundformel der Photosynthese, Kohlendioxid und Wasser gibt Glucose, einer der Hauptgrundbausteine, und Sauerstoff als, ja, man sagt immer Abfallprodukt, das klingt immer so blöd, ja. In einer kleinen, winzigen Unterabteilung einer Pflanzenzelle, nämlich in den Chloroplasten, spielt sich die gesamte Photosynthese ab. Was spielt sich hier ab auf der molekularen Ebene? Ich werde jetzt immer wieder von den sogenannten Proteinen reden. Die, die mich kennen, wissen da, also wenigstens einen kurzen Abschnitt, müsst ihr mir gönnen. Also ich versuch's nochmal, also mein Sohn hat auch nochmal drüber geguckt, deswegen ist es also jetzt sehr runtergekocht, aber es ist, glaube ich, trotzdem noch schön geworden und verständlicher. Also Proteine sind molekulare Arbeitsmaschinen, ja, die jedes Lebewesen unbedingt zum Leben braucht. Es gibt keine Lebewesen ohne Proteine. Es gibt, man schätzt, so 400.000 verschiedene Proteine, jedes mit einer spezifischen Aufgabe. Man kann sich das so vorstellen, Proteine sind Ketten, die aus verschiedenen Bausteinen bestehen, hier als verschiedenfarbige Kugeln dargestellt. Also hier x verschiedene Farben, ja. Diese Bausteine heißen Aminosäuren. So eine Kette ist in der Regel 50 bis 1000 Aminosäurebausteine lang. Gibt auch noch längere. Die genaue Reihenfolge, und das ist immer der Witz von der ganzen Sache, dieser Aminosäurebausteine muss genau eingehalten werden. Wenn nur zwei Aminosäurebausteine vertauscht werden, kann es sein, dass die ganze Maschine nicht mehr funktioniert. So, wieso habe ich das jetzt hier hingemalt? Hier eine persönliche Geschichte. Als ich während meines Chemiestudiums, das war also nicht während meiner Promotion, sondern im sechsten Semester, ein Tripeptid synthetisierte, also das war meine Aufgabe, das ist also ein Mini-Protein aus nur drei solchen Kolonnen hier, also drei solchen Aminosäurebausteinen, da habe ich mal gemerkt, das ist so eine komplexe Aufgabe, nur dieses Mini-Teil mit nur drei Bausteinen herzustellen. Es geht nämlich schon mal damit los, dass diese Aminosäurebausteine gar nicht miteinander reagieren wollen. Das Reaktionsgleichgewicht liegt eigentlich auf der Seite der Ausgangsstoffe. Die wollen nicht miteinander reagieren. Man muss sie mit viel Aufwand künstlich auf Trab bringen, mit sehr viel Aufwand. Und dann, das Zweite ist, man muss mit aufwendigen Schutzgruppen dafür sorgen, dass die Aminosäure in der einzig richtigen Reihenfolge miteinander verbunden werden. Hier in dem Fall rot, orange, grün. Und selbst verdrehen darf man es nicht, also grün, orange, rot ist schon falsch. Es gibt nämlich 17 falsche Möglichkeiten, diese drei Dinger miteinander zu verbinden und eine richtige. Wir sind jetzt hier bei drei, ne? Also immer wieder, das muss ich immer wieder sagen, mit drei. Und man muss natürlich grundsätzlich auch erstmal vorher wissen, was die richtige Reihenfolge ist, die ein funktionierendes Teil ergibt. Man muss ja wissen, das muss er ja vorher wissen, das wusste ich ja vorher, dass ich rot, orange, grün machen musste. Und dann sah ich zum ersten Mal eine Abbildung des Photosystems 2. Ich weiß, das klingt jetzt immer, Christian hat gesagt, ich soll es rausnehmen, aber nee, da konnte ich mich da doch nicht enthalten. Also dieses Teil, das spielt bei der Photosynthese eine wichtige Rolle. Es besteht aus 24 Proteinen und das Ganze mit ungefähr 2000, ich habe es sogar ziemlich genau ausgerechnet, mit 2700 solcher Bausteine und das in der richtigen Reihenfolge. Und das ist nur ein Teil aller für die Photosynthese notwendigen Proteine. Es geht nämlich weiter. Hier habe ich das nochmal übersichtlich gemacht. Also nur für die Reaktion Wasser gespalten in Sauerstoff plus chemische Energie brauche ich also, wie gesagt, dieses Photosystem 2 mit 2000 Aminosäuren. Dann geht es weiter mit diesem Teil, 1500 Aminosäuren. Dann weiter mit dem Photosystem 1, 2400 Aminosäuren, das überspringen wir jetzt mal. So, und zum Schluss, das ist auch ein hochinteressantes Protein, die ATP-Synthase, die letztendlich dann die chemische Energie macht. Ein Riesenkomplex mit 4900 Aminosäuren. Das war aber immer noch nicht alles. Denn jetzt kommen wir, und ich habe gesagt, das ziehe ich durch, zur sogenannten Dunkelreaktion. Die Kenner reden vom Calvin-Zyklus. Vielleicht hat der eine oder andere schon was gehört. Und ja, richtig, mache ich aber ganz schnell. Das lesen wir uns jetzt nicht im Einzelnen durch. Die Dunkelreaktion, die letztendlich dann aus der chemischen Energie was macht, braucht nochmal, ich habe sie auch mal alle aufgeschrieben, all diese Proteine mit den jeweiligen Aminosäuren, das müssen wir jetzt im Einzelnen nicht durchlesen. Also mir verschlägt es spätestens hier immer wieder den Atem. Vor allem nach meinen persönlichen Syntheseerfahrungen mit nur diesen drei Aminosäurebausteinen. Wie kann man jemals nur hier auf den Gedanken kommen, dass das alles einfach so durch Zufall entstanden sein soll? Ich bin jedes Mal, denke ich, es gibt's nicht, ja? Okay. Und denkt daran, die Selektion hilft euch auch nicht weiter, da auf der Proteinebene noch nichts lebt. Ja? Also die, die sich damit auskennen, wissen das, ein Protein allein kann, lebt nicht. Ja? Du brauchst also mindestens 150 Proteine für eine halbwegs lebende Zelle. So ist das eben. Und das muss richtig zusammenstimmen. Ja? Also, das muss alles vom Zufall gemacht werden, also selbst bei den primitivsten Lebewesen. Und um das Ganze dann nochmal auf die Spitze zu treiben, wir haben ja bisher nur Glucose, ja, aber eine Pflanze, aus was besteht eigentlich eine Pflanze? Weiß das jemand zufälligerweise, wenn ich mal ins Publikum, was ist so der Hauptbestandteil einer Pflanze? Ja, Mensch, ich habe ja das richtige Publikum hier sitzen. Yes, Zellulose, genau. Dazu muss die Glucose in einem Riesenaufwand miteinander verbunden werden, sodass da 6000 Glucosebausteine hintereinander. Und der Witz ist, man weiß bis heute nicht genau, wie die Pflanze das macht. Wir wissen zwar, dass das Protein, eines der wichtigsten Proteine dazu, was sozusagen die Zellulose-Synthase-Proteinkomplex ungefähr so aussieht, aber wir haben noch keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Und dieses Teil besteht aus 20 Proteinen, jedes aus gut 1000 Aminosäurebausteinen aufgebaut. Also so etwas entsteht einfach nicht zufällig. Und da ist es doch vernünftig, davon auszugehen oder zumindest zu vermuten. Ich bin ja schon, ja, also zumindest zu vermuten, dass sich das alles, ja, jemand, der richtig Ahnung hat, zum Beispiel ein intelligenter Schöpfer, ausgedacht hat. Und es ist wirklich interessant, unsere Mainstream-Wissenschaft ist leider in Bezug auf die Wahrnehmung und Beurteilung von Intelligenz extrem widersprüchlich. Ich will euch das mal aufzeigen. Habe ich eine schöne Karikatur gefunden. Einerseits sagen die Astronomen, und ich lese jetzt den Text ganz genau vor, irgendwann werden wir ein kleines kodiertes Signal auffangen. Ne, das Projekt SETI kennt ihr vielleicht. Dann werden wir mit Sicherheit wissen, dass es dort draußen Intelligenz gibt, weil kodierte Information nicht durch Zufall entstehen kann. Ne? Also der sagt es. So, andererseits sagen die Biologen und Chemiker, die in jeder Zelle enthaltene exakt kodierte Information würde viele Bücher füllen, aber wir wissen mit Sicherheit, dass das Leben von keiner Intelligenz erschaffen wurde. Also Leute, wir sehen in jedem Lebewesen ununterbrochen ein gigantisch großes kodiertes Signal von einer Intelligenz. Ja? Wir sehen es eigentlich, ja, also selbst in der Ameise oder in der, egal. Und diese Intelligenz, die will uns sagen, hier bin ich. Tretet mit mir in Kontakt. Der britische Philosoph und Atheist, ja, ein britischer Philosoph und Atheist sagte einmal, aber der sagte im Zusammenhang mit der Komplexität des Lebens und der Überfülle an Informationen, die in Leben steckt, folgenden Satz, ja, Anthony Flew, die Unmöglichkeit, einen naturalistischen Bericht über die Herkunft der ersten lebenden Zelle zu erstellen, ist für mich der einzige Grund, mit dem Glauben an einen Gott, der die erste Ursache von allem ist, zu beginnen. Das finde ich einen tollen Text, ja. Ja, nun geht es weiter im biblischen Text und wir steuern auf den Tag 4 zu. Zur Vorbereitung auf Tag 4 will ich nochmal die Abnahme der Wassermenge in der Atmosphäre erwähnen, verursacht durch das Pflanzenwachstum am Tag 3b. Das hängt nämlich alles miteinander zusammen. Das ist auch das, was Gott hat, das gut miteinander verzahnt. Ich hatte die Idee, eine grobe Berechnung, das habe ich auch einfach nur zur Vorbereitung des Vortrags gemacht, einfach so aus Jux, eine grobe Berechnung anzustellen, wie viel Wasser könnte durch das Pflanzenwachstum aus der Erdatmosphäre wohlgemerkt, herausgebunden werden. Also ihr seht, Wasser verschwindet hier, das geht alles hier rein, wird in Glucose umgesetzt, Zellulose, und die Pflanzen haben natürlich dann auch noch Wasser in ihren Leitungsbahnen und binden vor allem extrem viel Wasser auch im Erdboden. Ja, und das wird alles aus der Erdatmosphäre rausgesaugt. Ja. Hier seht ihr also meine Rechnung, auf die wollen wir jetzt nicht eingehen. Also mir hat es einfach nur Spaß gemacht, nur dass ihr seht, dass ich gearbeitet habe. Die Erdatmosphäre wurde mindestens, der Erdatmosphäre als Ergebnis wurde mindestens doppelt so viel Wasser durch das Pflanzenwachstum entzogen, wie heute noch Wasser in der Atmosphäre ist. Also ich war irgendwie begeistert, dass zumindest die Größenordnung irgendwie stimmt. Ja. Also war, das hat mir gefallen. Ja. Also Fixierung enormer Mengen Wasserdampf aus der Erdatmosphäre durch Pflanzenwachstum, was am Tag 3b stattfand, ist ein entscheidender Beitrag, dass die Atmosphäre durchsichtig wird. Und die Lichtquellen an der Wölbung werden jetzt sichtbar. Im biblischen Bericht steht an dieser Stelle am Tag 4 sehr passend dann auch, und da passt nämlich die Reihenfolge auch wieder, und Gott sprach, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels sichtbar werden. Ich gebe zu, ich habe jetzt ein bisschen dieses Wort sichtbar eingefügt. Ja, es steht im Original das sichtbar nicht dabei, aber ich finde, es passt richtig gut. Es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels sichtbar werden. Dadurch werden jetzt Sonne und der Mond und Sterne als Himmelskörper sichtbar. Und deswegen werden sie, weil sie jetzt erst sichtbar werden, erst am Tag 4 erwähnt. Ganz einfach. Finde ich eine ganz einfache Beschreibung auch. Ja. Jetzt habe ich noch ein Video mitgebracht, so wie im Jahr 2010, da ist das Video, nämlich das schöne Video gemacht worden, könnte es das erste Mal ausgesehen haben. Klappt wieder nicht. Na, warte mal, ich gehe nochmal zurück. Nochmal, noch ein Versuch. Ihr müsst mir noch einen Versuch, weil das, da habe ich lange gearbeitet. Jetzt. Ich habe mir gedacht, nach der vielen Biochemie brauchen wir jetzt was kurz fürs Herz. Ja? Also wenn jemand wissen will, was das für eine Musik war, bin ich natürlich hinterher auch offen für Fragen. Ja? Also, wie wird der Tag 4 weiter beschrieben? Da steht, es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels sichtbar werden, um zwischen Tag und Nacht zu scheiden. Hier ist jetzt wieder von Tag und von Nacht und der Entscheidung die Rede, mit genau den gleichen Worten, die am Tag 1 interessanterweise verwendet werden. Da steht nämlich an Tag 1, Gott schied das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Mit diesem Satz von Tag 4 ganz oben wird also nur wiederholt, was an Tag 1 bereits geschaffen wurde. Die von der Sonne beschienene, sich um die eigene Achse drehende Erde. Für mich nochmal ein Hinweis, dass die Himmelskörper schon am Tag 1 geschaffen wurden, aber erst am Tag 4, wenn sie sichtbar werden, werden sie auch thematisiert. Und ihre Aufgabe ist, ja, das ist das neue Thema, an Tag 1 ging es noch nicht darum, dieses neue Thema handelt von dem Zweck, den die Lichter erst erfüllen können, wenn die Erdatmosphäre durchsichtig ist. Mithilfe der Himmelskörper können jetzt auch Monate und Jahre gemessen werden, das ist uns bekannt. Und deswegen wird das am Tag mit neuen anderen Worten thematisiert. Es gibt aber auch noch einen Grund, wieso die Lichter erst am Tag 4 erwähnt werden, noch einen Grund. Und dieser Grund, und das finde ich auch interessant, und das hat mir auch gut gefallen, ist das Auge. Wieso das? Das ist der zweite Grund, wieso die Lichter erst an dieser Stelle am Tag 4 erwähnt werden, das Auge. In dieser Zeit erschien das Auge plötzlich und gleichzeitig bei einer Vielzahl von Tieren. Bisher war die Erde gewissermaßen ein Planet der Blinden, ja, also Bakterien, Pflanzen. Und erst im Zusammenhang mit der Sehfähigkeit von Lebewesen, also von Empfängern die die Himmelskörper zur Orientierung brauchen, werden Himmelskörper am Tag 4 thematisiert. Finde ich auch irgendwie ganz beeindruckend. Ja. Hier das Facettenauge eines Krebses. Genau solche Augen können im Fossilbericht aus dieser Zeit, genau solche Augen, belegt werden. Und die Bibel schreibt jetzt, und das ist der Übergang zum Tag 5, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Das ist eine geniale Beschreibung für ein geniales Ereignis, was ich euch jetzt schildern will, die kambrische Explosion. Vor gut 500 Millionen Jahren das gleichzeitige erstmalige Vorkommen von Vertretern fast aller heutigen Tierstämme im geologisch winzigen Zeitraum von 10 Millionen Jahren zu Beginn des Kambriums. Man muss sich das nur mal vorstellen. Die grundlegenden Körperbaupläne der meisten Tierstämme, die seitdem die Erde bevölkern, sind uns heute noch massenhaft im Fossilbericht aus dieser kurzen Epoche überliefert. Wie winzig kurz dieser Zeitraum der kambrischen Explosion war, zeigt jetzt das folgende Video. Wenn es losgeht, nee, das diesmal will es wieder nicht, ne, hat jetzt immer so seine. Nochmal. Ja, der Rechner ist schon ein bisschen.
In einem einzigen spektakulären Ausbruch von Kreativität kamen die grundlegenden Baupläne im Tierreich explosionsartig ins Dasein. Das erste Mal komplexe biologische Strukturen wie Facettenaugen, Rückenmark, Gliedmaßen mit Gelenken und Chitingerüsten. Um die Geschwindigkeit der kambrischen Explosion zu verstehen, muss man sich die Geschichte des Lebens auf einen einzigen Tag komprimiert vorstellen.
Stellen wir uns die gesamte Geschichte des irdischen Lebens auf einen 24-Stunden-Tag projiziert vor, wobei wir davon ausgehen, dass der Ursprung des Lebens vor etwa 3,8 bis 4 Milliarden Jahren stattfand. Wir starten also unsere 24-Stunden-Uhr. 6 Stunden lang erscheinen nur Einzeller, also das, was wir zu Beginn sahen. 12 Stunden, keine Veränderung. 18 Stunden, immer noch keine Veränderung. 3/4 des Tages sind vergangen und wir haben immer noch diese einfachen, einzelligen Organismen. Dann gegen 21 Uhr, in einem Zeitraum von ungefähr 2 Minuten, bumm, die meisten Hauptformen der Tiere erscheinen in der Form, die sie auch jetzt haben. Und viele davon bestehen bis heute. Weniger als 2 Minuten innerhalb einer 24-Stunden-Periode. So schlagartig war die kambrische Explosion.
Also dieses plötzliche Auftreten sehr komplexer Körperbaupläne in diesem kurzen Zeitraum stellt für die Evolutionsbiologie bis heute ein riesiges Problem dar. Ich habe auch nochmal in Wikipedia extra nachgeguckt, weil sagen ganz klar, das ist alles nicht geklärt. Eigentlich müsste man inzwischen Fossilien von den durchaus auch schon komplexen Vorläufern entdeckt haben. Und obwohl man schon seit fast 200 Jahren danach sucht, hat man nichts gefunden. Richard Dawkins, einer der heute bekanntesten, und ja, also das ist schon ein sehr scharfer Evolutionsbiologe und Atheist, der sagte mal zur kambrischen Explosion, zu diesem Phänomen und dem Fossilbericht, es ist, als ob diese Tiere einfach hineingepflanzt wurden, ohne jede Vorgeschichte. Die Beschreibung im biblischen Bericht, die passt einfach super dazu. Ne? Da steht, es sollen die Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln. Also, was will man mehr? Gut, ich gehe dann weiter einfach. Die ersten Fische traten dann vor 450 Millionen Jahren auf. Das ist also die artenreichste und älteste Wirbeltiergruppe. Und die Bibel vom Tag 5 beschreibt dann auch noch, ich lese es einfach mal vor, es sollen die Wasser vom erstens Gewimmel lebender Wesen wimmeln, die Vögel sollen über die Erde fliegen unter der Wölbung des Himmels und Gott schuf die zweitens großen Seeungeheuer und alle sich regende und lebende Wesen nach ihrer Art und alle drittens geflügelten Vögel nach ihrer Art. Ich habe es jetzt einfach mal so in die Reihenfolge genommen. Ja. Ich übersetze das so in die heutige Sprache. Erstens, das sind diese Teile, die da in der kambrischen Explosion entstanden, das sind so krebsartige Tiere, bis zu 1,5 Meter groß. Auch die Fische dann, die Reptilien und Dinosaurier sind gut beschrieben mit großen Seeungeheuern. Die Vögel sind die Vögel, ja. Und zeitliche Reihenfolge, so ist es halt auch, ne, 540 Millionen Jahre, diese krebsartigen Tiere 450 Millionen Jahre, 315, 250, 130. Also so steht es einfach unter www.wissenschaft.de und so weiter und so fort. Ja. Jetzt möchte ich auf etwas eingehen, was mir schon am Tag 3b bei den Pflanzen auffiel. Sich jetzt hier am Tag 5 wiederholt und auch am Tag 6 nochmal thematisiert wird. Und das ist mir wichtig. Und zwar sind das die Worte nach ihrer Art. Und Gott schuf alle sich regende und lebende Wesen nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und jetzt definiere jetzt, was ich unter dem Wort Art bzw. Stamm, das wird immer, dazu bin ich eben kein Biologe, verstehe. Art, Stamm ist eine Gruppe von Individuen, das ist jetzt mal meine Definition, die sich untereinander vermehrt. Sie sind plötzlich da und werden durchaus durch Mikroevolution variiert. Keine Frage. Ja? Um das genauer zu erklären, noch ein Video wieder, was das gut beschreibt.
Stellen Sie sich eine Grafik zum Erscheinen von Stämmen vor. In Darwins Bild gibt es erst einen, dann zwei, dann vier, dann vielleicht acht. Eine allmählich ansteigende Kurve von immer mehr sich bildenden Stämmen im Zeitverlauf.
Was man aber tatsächlich im Fossilbericht sieht, ist eine plötzliche Zunahme der Zahl der Stämme im Kambrium. Diese Art der Diskontinuität steht in völligem Widerspruch zum darwinschen Bild von der Geschichte des Lebens.
Das Muster zeigt uns also die grundlegenden Baupläne am Anfang. Und die Organismen, die wir heute kennen, können diesen Hauptbauplänen zugeordnet werden.
Genauso verhält es sich dann bei der Beschreibung von Tag 6a. Es ist ähnlich, hier die Beschreibung, so wie es im Bibelbericht beschrieben wird, und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Dazu noch ein Video, um das besser zu veranschaulichen, was ich damit meine. Das ist von einem promovierten Meeresbiologen und einem Zoologen, Dr. Todd Wood. Also es sind zwei Personen, die das sehr gut beschreiben. Das gefällt mir prima. Ja, jetzt hat er wieder. Aber bisher hat es immer gut geklappt. Wir versuchen nochmal zurück und vor.
Stimmen. Natürlich verändern sich die Arten. Wir haben zum Beispiel verschiedene Haiarten. Als Gott sie schuf, hat er in ihnen die Voraussetzungen eingebaut, sich zu verändern, sich anzupassen und dynamisch auf ihre Umgebung zu reagieren. Aber sie sind immer noch Haie. Auch im Fossilbericht erscheinen sie nur als Haie. Die Leute haben bestimmt vom Missing Link gehört, als ein fehlendes Bindeglied zwischen Affe und Mensch. Aber Bindeglieder fehlen bei fast allen Bauplantypen von Tieren, Pflanzen und Bakterien und im ganzen Fossilbericht, was stark darauf hindeutet, dass es sich tatsächlich um unterschiedliche Schöpfungen handelt.
Eine Art entwickelt sich also nicht zu einer anderen.
Nein, die Evolutionstheorie verlangt, dass kleine, zufällige Abänderungen alles erklären können, was wir sehen. Aber sie können es nicht.
Rob sagte auch, dass Gott die Tiere mit der Fähigkeit erschaffen hat, sich zu verändern und an ihre Umgebung anzupassen. Kann es sein, dass diese außergewöhnliche Fähigkeit fälschlich mit Evolution verwechselt wurde? Aber was ist die natürliche Selektion? Hat sie die Art von schöpferischem Potenzial, das für all das hier nötig ist?
Natürliche Selektion bedeutet vor allem, dass alles ausstirbt, was sich an die Umgebung nicht anpassen kann. Wenn man also ein Galapagos-Fink ist mit einem kleinen Schnabel, die einzige Nahrung jedoch aus großen, harten Samen besteht, wird man aussterben und das können wir auch beobachten. Die Schnabelgröße der Finken verändert sich über mehrere Generationen tatsächlich, aber sie bleiben Finken. Sie sind immer noch Vögel. Die Vorstellung, dass natürliche Selektion den Artenreichtum hervorbringen könnte, den wir hier sehen, wird nirgends bestätigt.
Was uns aber wieder zu dem Gedanken führt, dass ein großartiger Plan am Anfang diese Tiere mit der Fähigkeit ausgestattet hat, zu überleben und sich zu ihrem Vorteil zu verändern.
Ganz genau. Die Fähigkeit, sich farblich an seine Umgebung anzupassen, muss schon im System eingebaut sein von Anfang an. Aber was wir nie beobachten können, ist, dass ein Bauplantyp zu einem anderen wird. Alles, was wir beobachten, sind Variationen innerhalb eines geschaffenen Typs. Es gibt also viele verschiedene Stammbäume. Einen Katzenstammbaum, auf dem man alle Katzenartigen findet. Einen Hundestammbaum, einen Bärenstammbaum, einen Pferdestamm und so weiter. Jede einzelne Art hat ihren Baum, sodass man am Ende einen Garten oder einen Wald von Stammbäumen hätte.
Ich nehme an, als Wissenschaftler wollen Sie sagen, dass das Paradigma der Genesis das alles besser erklären kann.
Das würde ich letzten Endes sagen, weil es sowohl Ähnlichkeiten als auch Unterschiede mit aufnimmt.
Ja, also wir können heute nur Mikroevolution beobachten, das ist klar. Also Variationen im Abrufen von Informationen, die uns von Anfang an gegeben wurden. Dagegen können wir nicht beobachten, dass ein Bauplantyp, also eine Art, sich zu einer anderen entwickelt. Das können wir einfach nicht beobachten. Wie im Tag 6 in der Bibel. Da steht, und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und die ersten höheren Säugetiere entstehen dann vor 65 Millionen Jahren und dann kommt der Mensch. Man vermutet den ersten Mensch vor 300.000 Jahren. Und der Mensch ist eine Art für sich. Und so wie die Tiere Erbgutinformationen in sich tragen, mit der Fähigkeit, diese Informationen unter geänderten Umweltbedingungen abzurufen und zu nutzen, so ist das auch der Mensch. Es gibt nur Variationen dessen, was bereits von vornherein mit hineingegeben worden ist und keine Höherentwicklung. Dazu nochmal dieser, ja, den werde ich jetzt vielleicht überspringen aus Zeitgründen. So. Ja, na gut, okay, dann lasse ich das anlaufen. Das ist eigentlich auch nicht so lange. Das ist,
Todd wollte mit mir über die Evolution des Menschen sprechen.
Das ist nochmal derselbe Zoolog.
Das ist ein Neandertaler. Er hat eine sehr niedrige Stirn, während wir alle eine sehr hohe Stirn haben. Das Gesicht selbst ist nach vorn geschoben. Aber gleichzeitig sieht es sehr menschlich aus. Es gibt auch noch welche, die ganz anders sind. Dieser hier ist ein Australopithecus africanus. Wie Sie sehen können, hat er praktisch keine Stirn. Der Knochen neigt sich gleich nach hinten. Er hat ein sehr kleines Gehirn und seinst weit nach vorne geneigt. Was sagt uns das alles? Wir könnten uns jetzt noch sehr viel mehr Bilder, Schädel und so weiter ansehen und werden viele Unterschiede feststellen. Aber das Entscheidende ist, ich kann immer wieder anhand vieler Studien zeigen, dass es keinen Übergang zwischen Menschen und Nichtmenschen gibt. Dieser da landet also auf unserer Seite. Der Neandertaler ist einer von uns. Der hier aber nicht. Er ist anders. Der wäre also nur eine weitere Art dieser Lebewesen, die Gott am Anfang schuf.
Ja. Also, das ist einfach so ein Punkt, der auch immer wieder meiner Ansicht nach wirklich wichtig ist. Das ist einfach zu sagen, der Mensch ist wirklich was ganz Besonderes. Und das kann man natürlich auch lange diskutieren und viele Schädel angucken und so weiter. Ich will aber jetzt überleiten zu der allergenialsten Stelle im biblischen Bericht. Ich liebe das. Ja. Meiner Ansicht nach ist es der inhaltliche Höhepunkt des Schöpfungsberichtes. Und da steht, wir wollen Menschen machen, in unserem Bild, uns ähnlich. Und man muss sich vorstellen, hier spricht Gott in einer einmaligen Weise. Da steht, wir wollen und in unserem Bild und uns ähnlich. Wir steht in der Mehrzahl, wollen steht in der Mehrzahl, uns, unserem steht auch in der Mehrzahl. Und das ist schon eine einmalige Konstellation und diese Stelle hat mich schon immer, immer fasziniert. Und ich gebe zu, dass ich sie nur mit, ja wirklich nur mit, jetzt in dem Fall mit theologischen Begriffen beschreiben kann. Vielleicht ist es etwas gewagt, aber meine persönliche Erklärung für diesen Text und wieso das jetzt hier so ist, ist, hier spricht der dreieinige Gott. Die Christen kennen das. Gott Vater, Gott Jesus Christus, Gott Heiliger Geist. Und diese drei Personen stehen zueinander in der perfekten Beziehung. Wir haben leider kein besseres Wort im Deutschen, Liebe. Ja? Und nur Gott in der Mehrzahl, im Plural, also Gott mit Gegenüber gewissermaßen, kann natürlich auch Beziehungen Leben, ich sage es jetzt mal, ich kann es nicht anders ausdrücken. Also er weiß, was Liebe ist, gewissermaßen aus eigener Erfahrung. Ja? Also ich liebe auch das Thema. Und in dem Bibeltext geht es ja dann weiter. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, in Gottes Bilde schuf er ihn. Und deswegen zeigt sich Gott gerade hier bei der Erschaffung des Menschen in seinem Bild, in dieser einmaligen Weise als der dreieinige Gott. Ich habe für euch ein großartiges Zitat von Albert Einstein nochmal mitgebracht. Einstein sagte einmal, und das ist wirklich ein Originalzitat, ich möchte Gottes Gedanken kennenlernen. Der Rest sind alles Details. Das Spektrum eines Wasserstoffatoms interessiert mich eigentlich nicht. Das sind Nebensächlichkeiten, ja. Mich aber interessiert, was sich der gedacht hat, der das Universum gemacht hat. Das hat er alles dann nach 1931 gesagt, nachdem sein Paradigma gefallen ist. Wir, Gott in der Mehrzahl, also das Beziehungswesen, wollen Menschen machen, in unserem Bilde, uns ähnlich. Dieser Satz ist für mich eine Antwort auf Einsteins Frage. Ja? Was hat sich der gedacht, der das Universum gemacht hat? Er hat sich gedacht, miteinander, Beziehung, Liebe, das sind doch die Top-Themen des Universums. Ja? Denn Gott ist miteinander, ist Beziehung, ist Liebe. Und wie Liebe dann auf der Erde praktisch sichtbar gemacht wird, das finde ich auch interessant. Das beschreibt, und das ist jetzt auch nochmal interessant, das ist der allerletzte Satz, in dem Gott etwas schafft. Das ist wirklich der letzte Satz. Danach passiert nichts mehr. Also jetzt im Sinne von schaffen, ja. Da steht nämlich, als Mann und Frau schuf er sie. Das ist jetzt der Abschluss des eigentlichen Schöpfungsgeschehens, ja. Naja, Sexualität, also dieses männlich und das weiblich in der Fortpflanzung ist schon sehr früh in der Erdgeschichte erschienen, nämlich vor ungefähr 1 Milliarde Jahre bei den Rotalgen. Und natürlich ist eine Aufgabe von Mann und Frau, sich fortzupflanzen, auch klar. Aber wenn Gott Mann und Frau hier an so prominenter Stelle, nämlich zum Abschluss seines Schaffens, noch extra erwähnt, dann muss das eine besondere Bedeutung haben, finde ich. Ja. Mann und Frau, diesem Duo, muss über die Fortpflanzung hinaus doch eine ganz besondere Aufgabe inneliegen. Und dazu auch noch eine kleine Story von mir persönlich mit meinem Lieblingsbild von Gustav Klimt. Also wisst ihr, wie ich mich, das ist der Kuss, vielleicht kennt das der eine oder andere, wie ich mich fühlte, wenn ich als Kind meine beiden Eltern beobachtete, wenn sie sich bei einem Spaziergang bei der Hand nahmen oder, das kam natürlich sehr selten vor zu der damaligen Zeit, sogar umarmten oder küssten. Ich dachte, die zwei lieben sich. Ich dachte, ja, Liebe ist möglich, ja, und mir ging es gut. Also ich war gut drauf, war glücklich. Und ich wusste, das ist das Kernthema dieser Welt. Und ich spürte, ein bedingungsloses, echtes Ja zwischen zwei Menschen ist wirklich möglich. Liebe ist möglich. Und Gott macht seine Liebe also auch durch die Liebe zwischen Mann und Frau, der Ehe ja, auf der Welt sichtbar. Und Beziehung zwischen Menschen ist grundsätzlich wunderschön, natürlich auch komplex und auch herausfordernd und schwierig, das wissen wir alles. Wenn Gott die Beziehung von Mann und Frau als besonderen Abschluss seiner Schöpfung thematisiert, dann bedeutet das für mich, diese Beziehung ist besonders komplex und auch besonders extrem herausfordernd. Ja, 30 Jahre. Aber ich kann euch eins sagen, die letzten 5 Jahre waren die allerbesten. Ja. Es ist, glaube ich, mit nichts zu überbieten, was hier auf der Erde zwischenmenschlich abgeht. Ich glaube, Proteine und Photosynthese ist alles Kleinigkeiten. Und weil Beziehungen so komplex sind, gibt es darin oft große Schwierigkeiten, sei es in der Ehe, in der Freundschaft, zwischen Arbeitskollegen, was weiß ich was. Ja. Und genau deswegen lohnt es sich sehr, mit diesem Problem zu dem zu gehen, der sich Beziehungen ausgedacht hat, der dreieinige Gott. Er weiß am besten, wie Beziehung funktioniert, denn er ist ja die Beziehung par excellence. Ja. Wir kommen jetzt zum Schluss. Es wird sicher wieder was Feines zu essen geben, habe ich gehört, dazu gleich mehr, ja, das werde ich jetzt nicht ankündigen. Und es wird jetzt auch nochmal das Gebet für Ben und Melly sein und den kleinen Sohn. Aber darüber hinaus kommen jetzt gleich einige Mitarbeiter hier nach vorne, die sich bereit erklärt haben, auf eure Fragen einzugehen oder auch da sind für ein persönliches Gespräch. Wenn ihr also jetzt mit jemandem über Astronomie und die protoplanetaren Scheiben reden möchtet oder über die Photosynthese, das würde ich machen, ja, herzlich willkommen. Wenn jetzt jemand über die Komplexität in seiner Ehe beziehungsweise in einer anderen zwischenmenschlichen Beziehung reden möchte, ist er auch herzlich willkommen. Ja? Und wenn jetzt jemand denjenigen kennenlernen möchte, der sich mit all diesen Dingen am allerbesten auskennt, auch herzlich willkommen. Kommt vor, traut euch, riskiert mal was. Ihr werdet es nicht bereuen. Einstein, jetzt kommt mein letztes Zitat, Einstein durchzieht meinen Vortrag, sagte über denjenigen, der sich mit all diesen Dingen am besten auskennt, folgendes Zitat, das ist jetzt das letzte Zitat und dann bin ich fertig. Ich bin Jude, aber das strahlende Bild des Nazareners hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Es gibt nur eine Stelle, wo wir kein Dunkel sehen, das ist die Person Jesus Christus. Also jetzt an euch herzliche Einladung.